Welcome to Tintagel Castle. This is we're on the north coast of Cornwall, and it's the legendary birthplace of King Arthur.
Matt Ward begrüßt mich am Geburtsort von König Artus auf einem windumtosten Felsen im Atlantik vor der nordkornischen Küste. Matt ist Manager der wichtigsten Touristenattraktion Cornwalls, Tintagel Island. Von hier oben hat man einen spektakulären Blick über die raue Westküste von Cornwall. Auf Tintagel Island steht die Zeit still. Das Panorama ist unverändert, seit sich hier im 5. Jahrhundert die ersten Siedler niederließen.
At Tintagel, what you've got is a it's a dark age.
Tintagel war ursprünglich eine Bergfestung aus den Dark Ages, eine Siedlung. Bei Ausgrabungen fanden wir rund 100 Gebäude und tausende von Bruchstücken aus Keramik aus dem Mittelmeerraum. Also hat jemand Bedeutendes hier gelebt, der mit Mittelmeerländern Handel getrieben hat, zu Artus Lebzeiten.
Und so will es die Legende, dass der legendäre Herrscher hier auf Tintagel geboren wurde. Der Waliser Mönch Geoffrey of Monmouth hatte um 1135 als erster den Mythos von der Geburtsstätte Artus schriftlich festgehalten. Seither ist Tintagel eine Wallfahrtsstätte. Schon mittelalterliche Fürsten wussten um die Kraft der Mythologie, auch die Regionalherrscher von Cornwall.
Die Burgruine stammt aus dem Jahre 1236. Richard von Cornwall hat die Burg an Artus Geburtsstätte errichten lassen, damit er Teil der Legende und damit mächtiger wird. Damals war die Artus-Sage schon berühmt. Also hat Richard eine Burg ohne jede strategische Bedeutung bauen lassen, nur damit er signalisieren konnte, ich habe eine Burg an Artus Geburtsstätte und bin entsprechend wichtig.
Und obwohl der Original Artus die Burg nicht gekannt haben kann, halten viele der zahllosen Besucher, die seit den Tagen Queen Victorias nach Tintagel strömen, die malerische Ruine für den einstigen Wohnsitz des Sagenkönigs. In Tintagel blüht seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Geschäft mit Artus.
Das Dorf hier hieß ursprünglich gar nicht Tintagel. Erst die Viktorianer haben es nach der Burg benannt. Damit wollten sie den Tourismus ankurbeln. Seit dieser Zeit strömen alljährlich Tausende hierher, auf den Spuren der Legende. Das ist doch fantastisch.
Wer heute durch das kornische Dörfchen schlendert, der wird geradezu erschlagen von Artus-Reminiszenzen. Der Artus-Pub liegt neben Merlins Café. Esoterikläden wie Camelot Collectibles neben Privathäusern, in deren Vorgärten Steinkreise errichtet wurden. Die bizarrste Einrichtung im Dorfkern von Tintagel ist King Arthur's Great Halls.
My name is Merlin, and I will tell you the story of King Arthur and his Knights of the Round Table.
1933 errichtete hier der exzentrische Millionär Frederick Thomas Glasscock, der sein Vermögen mit Vanillepudding gemacht hatte, eine Festhalle im Stile einer Ritterburg, ein Abziehbild Camelot aus massivem Granit mit bunten Glasfenstern, die Szenen aus der Artus-Legende zeigen. Einmal im Jahr treffen sich hier die selbsternannten Nachfahren der Ritter der Tafelrunde, die 1927 gegründete Fellowship of the Knights of the Round Table of King Arthur zu ihrer Jahrestagung.
Whoever draws this sword out of the anvil is the rightful king of England.
Und so will jeder ein Stück vom Artuskuchen abhaben. Auch Patricia und John Cannings, die eigens deswegen nach Cornwall umgesiedelt sind und heute den Souvenirladen Celtic Legend betreiben.
Pat und ich kommen eigentlich aus dem Norden, aus Yorkshire. Vor 16 Jahren haben wir uns hier niedergelassen und gut eingelebt, weil wir alle an der Artus-Legende interessiert sind.
From all corners of the world,
die Leute kommen aus allen Ecken der Welt, aus Japan, China, Spanien, Italien, alle wegen Artus. Wir schicken die dann immer auf die Burg.
Zuvor aber verkaufen sie keltische Kreuze, Replika von Excalibur, Artus' mythischem Schwert, oder Merlin-Figuren an Artus-Jünger wie Christine und Hans-Jörg aus der Schweiz, die jedes Jahr an die kornische Küste reisen.
Die Gegend, die ist so magisch. Ich habe noch nie in meinem Leben eine schönere Küste gesehen als hier.
Glastonbury ist so das Herz dieser Magie der alten Geschichte. Und Tintagel ist einfach das offene, das weite Land, die Küste. Man sieht wirklich so weit.
In ganz Cornwall begleitet Artus den Reisenden auf Schritt und Tritt. Gesichtsähnliche Felsformationen an der Steilküste heißen King Arthur's Head. Megalithmonumente, King Arthur's Stone und kleine Aushöhlungen im Felsen, King Arthur's Footstep. Trotz dieser Radikalvermarktung bietet der Landstrich rund um Tintagel zahllose zauberhafte, geradezu magische Orte. Beispielsweise den Wasserfall St. Nectans Glen, wo die Fluten eines Gebirgsbaches 6 Meter in die Tiefe stürzen, in einer Art Überlaufbecken landen, bevor sie ihren Weg in Richtung Küste durch einen Felsdurchbruch fortsetzen. Der Sage nach haben sich hier die Ritter der Tafelrunde rituell gereinigt, innerlich und äußerlich, bevor sie sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral machten. Vicky Lowles, die Managerin von St. Nectans Glen, erzählt, dass schon der Namenspatron an der Magie des Ortes verdient.
We've had records of the site being here since the 6th century AD.
Im 6. Jahrhundert wurde der Ort erstmals schriftlich erwähnt. Hier gibt es diese starke Energie. Schon damals, als Nectan und seine Familie hier lebten, haben sie den Leuten, die sich unter dem Wasserfall reinigen wollten, einen Silberpenny abgeknöpft. Nectan war damals ein Pflanzen- und Tierkundler und eine männliche Hebamme. Die Leute haben seinen Rat gesucht. Seither hat der Ort diese Energie.
Heutige Besucher hinterlassen kleine Gebetsfähnchen, die sie in die Zweige der Bäume flechten, oder errichten kleine Monumente aus Schiefertäfelchen, die sich in dem pittoresken Tal zuhauf finden. Theoretisch könnte also der historische Artus damals im 6. Jahrhundert hier gewesen sein. Doch ob es diese eine geschichtliche Gestalt, auf die sich die meisten Artus-Jünger beziehen, wirklich gab, daran gibt es längst Zweifel. Die renommierten Mythenforscher Caitlin und John Matthews aus Oxford haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Artus, Merlin und dem Gral auf die Spur zu kommen. Inspiration für die Waliser Volkssagen, in denen Artus erstmals erwähnt wird, waren laut John Matthews gleich mehrere historische Vorbilder.
Der älteste Artus war ein Römer aus dem 2. Jahrhundert. Dann gab es im 5. Jahrhundert einen römisch-britischen Artus. Danach gab es einen mysteriösen Freiheitskämpfer namens Artus. Und dann gibt es den mythischen Artus, eine Art Kombination aus diesen historischen Vorbildern. Die wurden dann zusammengerührt mit allerhand mittelalterlichen Mythen und Legenden.
Die Artus-Sage also ein gewachsener, allmählich perfektionierter Mythen-Cocktail, für den jahrhundertelang Historie, Wunschfantasien, kollektive Sehnsüchte, Folklore und romantische Legenden miteinander verrührt wurden. Wegen dieser verschiedenen Ebenen gibt es auch keine eindeutig kartografierbare Artus-Region.
Wir haben es also mit zwei Landschaften zu tun. Mit dem historischen Schauplatz, der rund um den Hadrianswall an der schottischen Grenze liegt, und dann gibt es die mythologischen Schauplätze wie Glastonbury, Tintagel und viele andere.
Matthews Artus Expertise wird übrigens auch in Hollywood geschätzt. Er war historischer Berater für den Film King Arthur mit Clive Owen. Der dreht sich um einen römischen Söldner namens Artorius, der nach dem Abzug Roms die keltischen Stämme eint, um die einfallenden Sachsen abzuwehren im englisch-schottischen Grenzland.
Ich persönlich habe Drohbriefe von Leuten aus Cornwall bekommen. Wie können Sie es wagen zu behaupten, König Artus käme von irgendwo anders her als Cornwall? Ich antworte dann, dass letztlich alle Orte mit Artus in Verbindung gebracht werden können. Der war mobil, der Anführer berittener Krieger. Er kann also überall gewesen sein.
Auch in Tintagel. John und seine Frau Caitlin finden, dass die Sage so eng verwoben ist mit der britischen Identität, dass man sie überall im Lande sinnlich erfahren kann. Jedenfalls, wenn man die schamlose Vermarktung ignoriert.
When you go to Tintagel, of course, you know, you get this sort of really in your face, you know, Arthur is here.
In Tintagel kann man Artus gar nicht entkommen. Ausstellungen, Buchläden, Andenken. Bis hin zum Excalibur im Touri-Café. Das ist ziemlich abstoßend. Ich rate den Leuten immer, lasst euch auf die Landschaft ein. Meidet die Orte, die Souvenirläden. Setzt euch lieber in die Landschaft.
Einer, der sehr viel Zeit in der Landschaft verbringt, ist Paul Broadhurst. Der Buchautor und Mythenforscher kam in den 60er Jahren nach Cornwall und war so gebannt von der Ausstrahlung, dass er blieb. Und seither versucht, den Geheimnissen des Landstrichs auf die Spur zu kommen. Paul nimmt mich mit ins Bodmin Moor, eine karge, einsame, unzugängliche Moorlandschaft im kornischen Hinterland. Mit breitkrempigem Hut und kniehohen Gummistiefeln stapft er voran durchs nasskalte, neblige Moor. Und er führt mich zu einem rätselhaften Megalithmonument, einem Rechteck aus aufrecht stehenden Steinen, das einst ein Wasserbecken begrenzte und entlang einer akkuraten Nord-Süd-Achse errichtet wurde. Im Volksmund heißt es seit Urzeiten King Arthur's Hall.
Wir hatten ja gerade erst die Wintersonnenwende. Um diese Jahreszeit steht das Sternbild des großen Bären am niedrigsten. An einem klaren Tag könnten Sie die sieben Sterne des großen Bären direkt vor uns sehen, wie sie sich im Kreis um den Polarstern bewegen. Und das Himmelsschauspiel wurde hier in diesem Wasserbecken gespiegelt. In diesem 5000 Jahre alten Monument, das eine Kaste von Astronomenpriestern angelegt hat. Es handelt sich wahrscheinlich um eines der frühesten britischen Observatorien.
So I think what we've got here is probably one of the earliest observatories in Britain.
Den großen Bären, dessen Kern der große Wagen ist, hält Broadhurst nicht nur für das auffälligste, sondern auch das symbolträchtigste Sternbild.
Es gibt diese sehr alte Tradition, nach der Könige den Namen Artus tragen. Artus heißt nämlich im Keltischen großer Bär. Und das Sternbild des großen Bären ist das auffälligste am Sternenhimmel, weil es sich um den Polarstern dreht. Wie alles auf der Erde.
Der irdische Artus, also eine Art Spiegel eines kosmischen Vorbildes. Broadhurst ist sich sicher, dass seine Vorfahren das so gesehen haben.
Wenn Sie sich vor Augen halten, dass die Anlage schon immer König Artus Halle hieß, dann liegt die Vermutung nahe, dass der Name Artus sich nicht auf den Sagenhelden bezieht, sondern auf das Sternbild des großen Bären.
Und das habe bereits als eine Art überirdisches Leitbild gegolten, bevor sich die ersten politischen und militärischen Führer Artus nannten.
Im Bewusstsein unserer Ahnen repräsentierte der große Bär die kosmische Ordnung. Deshalb nannten sich Könige die Bärenkönige. Das ist der Schlüssel zum Verständnis des Artus-Rätsels. Es handelt sich nicht um eine Einzelperson, sondern um eine Tradition, das Ideal, kosmische Ordnung auf die Erde zu übertragen. Tintagel ist so ein Ort.
Broadhurst's Theorie geht sogar noch weiter. Aus der Vogelperspektive sei die Figur eines großen Bären in der Landschaft um Tintagel erkennbar, behauptet er. Uralte Handelswege seien so angelegt worden, dass dieses Symbol in die Landschaft eingeschrieben ist, wie die Nazca-Linien in Peru für Betrachter aus luftigen Höhen. Orte, an denen man sich verlieren kann und eintaucht in eine uralte Sagenwelt, wo man eine verloren geglaubte Naturverbundenheit wiederentdeckt und sich eins fühlt mit dem uralten Land, gibt es zahlreich an der britischen Westküste. Auch in Wales, wo einst die frühesten Artus-Abenteuer an den Lagerfeuern erzählt wurden und mündlich bis heute überliefert sind. Hier lebt der deutsche Baumkundler und Ethnobotaniker Fred Hageneder.
Viele Gegenden wie Wales, die bergig sind und die abseits liegen, am Rande Europas befinden wir uns hier. Sie haben oft einiges bewahrt von den alten Wegen, den alten Strukturen oder Traditionen. Und die Zeitlosigkeit von Wales ist einfach ein Teil davon. Das grüne Wales, das schlummert und träumt. Und auch wenn man hier auf Faden ist und auf Rehfaden oder Fuchsfaden läuft durch die Farne und unter uralten Eichen, dann spürt man, hier könnte Merlin lang gelaufen sein. Und es hätte fast genauso ausgesehen wie jetzt. Ein paar grasende Schafe, Wolken, die über den Himmel ziehen.
Der moderne Merlin Hageneder erkundet seit vielen Jahren die verbliebene Wildnis Großbritanniens und stößt ständig auf Hinweise auf die Artus-Legende. Rund um den Merlinberg Dinas Emrys, an Merlins angeblichem Geburtsort Carmarthen oder auf der Druideninsel Bardsey Island.
Ich werde ja immer von Bäumen angezogen und Wales ist wie der Gürtel über Südengland auch der Hochbereich für uralte Eiben, die sich hier erhalten haben, auf dem Limestone-Grund, dem Sandstein und Kalkstein. Und die Eibe hat auch ihren Anteil an der Artus-Sage. Das hört sich dann so an im Falle von Eibe und Artus, dass manche Researcher, manche Forscher glauben, dass dass sich die Idee der Ritter der Tafelrunde zurückführen lässt auf eine irische Legende, den Knights of the Red Branch, den Rittern des Roten Zweiges, welches eben der rote Eibenzweig war, der im alten Irland eine unglaubliche Bedeutung hatte, der Baum, als Weltenbaum und Lebensbaum. Die alten irischen königlichen Dynastien leiteten ihr Recht zur Herrschaft her, dadurch, dass sie sagten, wir sind Abkömmlinge des Eibengeistes.
Die meisten Artus-Touristen suchen jedoch Vorbilder für die Wirkungsstätten ihres Helden, etwa Camelot, seinen Herrschersitz, wo die berühmte Tafelrunde zusammenkam.
Welcome to the Great Hall in Winchester. This is one of the finest examples of medieval halls you have in England. And when you walk in those doors, you just go wow.
Diane Grudgings führt fast täglich Touristengruppen durch die Great Hall von Winchester Castle in Hampshire. An der Nordwand der Festhalle aus dem frühen 13. Jahrhundert hängt die Attraktion, wegen der die Artus-Jünger kommen, der runde Tisch, an dem die 24 Ritter der Tafelrunde speisten. Deren Namen sind auf der gewaltigen Holzscheibe vermerkt: Lancelot, Gawain, Galahad, Mordred, Tristan, Parzival.
Wenn man den Tisch hier an der Wand sieht, vergisst man leicht, dass es sich tatsächlich um einen Tisch handelt. Er hatte 12 Tischbeine und eine Mittelsäule. Er wurde aus englischer Eiche gefertigt und wiegt 1,4 Tonnen.
Jahrhundertelang hat man tatsächlich geglaubt, an der Sage könnte etwas dran sein. Und die legendären Helden hätten hier von ihren abenteuerlichen Reisen berichtet, sagt die Kuratorin, bis nüchterne Forscher es genauer wissen wollten.
1976 wurde der Tisch abgehängt und mit modernsten Methoden untersucht. Demnach wurde er zwischen 1250 und 1280 hergestellt. Wenn man seinen Artus kennt, weiß man, dass er viel früher gelebt hat. Es kann also nicht der Tisch der echten Tafelrunde gewesen sein.
Und trotzdem wollen viele das glauben, zumal die Bemalung des Tisches das ja nahelegt, doch die ist noch jüngeren Datums und wurde aus politischen Gründen hinzugefügt.
It has a Tudor rose in the middle of it.
In der Mitte sieht man die Rose der Tudors und die Farben der Dynastie. Ursprünglich war der Tisch aber nicht bemalt. Das hat Heinrich VIII. Viel später machen lassen. Und wenn Sie sich das Artus-Porträt ansehen und sich den Bart und die Haare wegdenken, dann haben Sie Heinrich vor sich.
Der ebenso exzentrische wie umstrittene Herrscher des frühen 16. Jahrhunderts wollte seine Regentschaft zementieren, indem er sich selbst in die Tradition Artus stellte, dessen Nachfolge für sich reklamierte. Das nach Tintagel zweitwichtigste Artus-Mekka ist Glastonbury in Somerset. Hippie-Paradies, Esoterik-Zentrum, angebliches Avalon und die Grabstätte von König Artus.
We're here in the ancient Saxon graveyard and it's said that this is where Arthur's bones were found, where the first grave of Arthur was found.
Im Ortskern von Glastonbury findet sich eine der malerischsten Ruinen Englands, die der Glastonbury Abbey. Geschliffen im 16. Jahrhundert während der Reformationswirren. Deren Überreste sind immer noch so eindrucksvoll, dass man eine Ahnung kriegt von deren Pracht, als sie noch die wohlhabendste Klosterkirche Englands war. Julie Hayes, Museumspädagogin der Abbey, erzählt, wie im 12. Jahrhundert das Gerücht aufkam, Artus sei auf dem Klostergelände begraben. Die britische Krone war elektrisiert. Die Mönche wurden mit umfangreichen Ausgrabungsarbeiten beauftragt.
In 1191
im Jahre 1191 haben sie hier gut 2 Meter tief gegraben und dabei unter einem Stein ein großes bleiernes Kreuz gefunden. Darauf stand: Hier ruht König Artus, begraben in Avalon. Als sie tiefer gruben, stießen sie in 4 Meter Tiefe auf einen großen Eichensarg mit 2 Skeletten drin. Das eines großen Mannes mit einer Schwertwunde im Schädel und das einer Frau, vermutlich Guinevere.
Der Auftraggeber des archäologischen Unterfangens, König Edward I., ein erklärter Artus-Fan, ließ die Gebeine daraufhin in einer pompösen Zeremonie beisetzen und eine prunkvolle Artus-Grabstätte errichten. Wie so oft im Zusammenhang mit der Legende ging es dabei auch ganz profan um weltliche Macht. Edward wusste um die mythologische Bedeutung des Sagenkönigs für die aufmüpfigen Waliser.
Indem er König Artus mit so viel Pomp begraben ließ, hat er ein politisches Signal an die Waliser gesendet. Artus ist tot, wir haben seine Knochen. Damit starb die Hoffnung der Waliser, dass er zurückkommen könnte. Sie glaubten, Artus schliefe nur und würde ihnen in der Stunde der Not zur Hilfe kommen.
So he's actually making a political statement.
Und wieder wurde Artus politisch instrumentalisiert. Der neuen Wallfahrtsstätte war jedoch nur ein kurzes Leben beschieden. Einmal mehr hatte Heinrich der VIII. Seine Finger im Spiel. 1539 ließ er Glastonbury Abbey schleifen, um sich die Besitztümer des wohlhabenden Klosters unter den Nagel zu reißen. Der Grabstein aus schwarzem Marmor, die mythischen Gebeine, das Bleikreuz, alles seither verschwunden. Der Artus-Kult jedoch ist 500 Jahre später immer noch sehr lebendig in Glastonbury.
We have many, many thousands of people coming here.
Viele tausend Menschen kommen jedes Jahr hierher zu Artus' Grabstätte. Für viele ist das eine Pilgerfahrt. Die legen dann Blumen auf sein Grab. Und in Glastonbury glauben viele, hier sei Evelyn, wo Artus ruht. Ich selber stamme ursprünglich nicht von hier, sondern aus Nottinghamshire. Aber ich hatte das Gefühl, nach Hause zurückzukehren. Dieser Ort ist ganz besonders. Er strahlt Ruhe aus. Man vergisst, dass es eine Welt jenseits von Glastonbury gibt.
Something that does make you feel tranquil. It has that, just that feeling of it. You forget the outside world exists, either way.
Neben der Abbey ist der Glastonbury Tor das zweite Wahrzeichen der Stadt, ein weithin sichtbarer Hügel mit einem mittelalterlichen Turm auf dem Gipfel. Als die Gegend um Glastonbury noch aus feuchtem Marschland bestand, das große Teile des Jahres überflutet war, schien der Tor eine Insel zu sein, wie das mythische Avalon, Artus Ruhestätte. Außerdem hat Glastonbury den Chalice Well zu bieten, eine sagenumwobene Heilquelle, und den Glastonbury Thorn, einen Dornenbusch, der aus dem Wanderstab von Joseph von Arimathea gewachsen sein soll, als der nach Christi Kreuzigung nach Glastonbury kam. Wenn die Queen alljährlich ihre Weihnachtsansprache im Fernsehen hält, dann liegt ein Zweig dieses Weißdornbusches vor ihr auf dem Tisch. Angeblich hat Joseph von Arimathea auch den Heiligen Gral mit nach Glastonbury gebracht. Genug Sagenstoff also, um Heerscharen von Sinnsuchern nach Glastonbury zu locken. So mancher blieb für immer, so wie Pat Mead.
Well, I first came here because of Arthur and my interest in the Arthurian story. And one day I looked at.
Ich bin wegen Artus zum ersten Mal hierher gekommen. In einem Buch hatte ich ein Bild vom Glastonbury Tor gesehen und eine innere Stimme sagte, geh dahin. Das haben wir dann auch gemacht und sind hierher gezogen.
Pat wohnt direkt am Fuße des Tor und blickt morgens als erstes auf den sagenhaften Hügel, wenn sie zum Schlafzimmerfenster hinausschaut. Für sie ist der uralte Mythos in Glastonbury sehr lebendig.
Oh, it lives, definitely. Particularly when I come into Glastonbury.
Oh, er lebt, ja. Vor allem, wenn ich von Westen her nach Glastonbury hereinkomme. Da fährt man über eine bestimmte Brücke, die Pomparlis-Brücke. Früher war hier ein großer See, den der Fluss Brew gespeist hat. Das soll der See der Lady of the Lake gewesen sein, die Artus das Schwert Excalibur gab. Daran muss ich immer denken, wenn ich über die Brücke fahre. Das ist wie nach Hause kommen. Ich bin zurück in Avalon und in Sicherheit.
Menschen wie Pat Mead trifft man häufig, wenn man auf den Spuren König Artus in Großbritannien unterwegs ist. Und so mancher wie John Matthews macht die Beschäftigung mit Artus zur ganz persönlichen Gralssuche.
For me, it's because this is our national legend, if you like. If one had to find.
Weil er unsere nationale Legende ist. Wenn man ein Geistwesen sucht, das über das Land wacht, dann ist das Artus. Das macht ihn für mich zu unserem wichtigsten Helden. Und seien wir ehrlich, die Geschichten sind klasse, unvergleichlich. Das ist eine so reiche Mythologie. Deshalb habe ich sie schon immer geliebt.
I think it has everything, and that's why I've always loved them right from the moment I first came across them.